ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Andächtiges Schweigen heute im Bundestag. Guten Abend zu den Tagesthemen. Auf den Tag genau einen Monat ist es her, dass der Terrorist Anis Amri mit einem gestohlenen LKW in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz raste. Nun gedachten die Abgeordneten der Opfer. Ein würdevoller Rahmen, doch für viele zu wenig, zu spät. Denn so sehr auch heute noch Menschen Blumen, Kerzen und Beileidsbekundungen zum Tatort am Breitscheidplatz bringen, vom Staat fühlen sich einige Angehörige der Opfer mit ihrer Trauer alleingelassen. Und manche fanden die Aufforderungen von Politikern eine Zumutung, man müsse jetzt vor allem möglichst schnell zur Normalität übergehen. Ist Deutschland nicht in der Lage, angemessen zu trauern? Christine Joachim.
Die Kerzen am Breitscheidplatz brennen noch immer. Auch einen Monat nach dem Terroranschlag ist der Ort, an dem 12 Menschen starben und viele verletzt wurden, ein Ort der Trauer. Die vielbeschworene Normalität, zumindest hier, ist sie noch nicht wieder eingekehrt. Auch im Bundestag gedenken heute Politiker der Opfer und Hinterbliebenen, reden über die, die bisher im Hintergrund geblieben sind.
Es gehört zu den kaum vermeidbaren, aber schwer erträglichen Mechanismen der Wahrnehmung solcher Ereignisse durch die Medien und die Öffentlichkeit, dass dem Täter regelmäßig weit größere Aufmerksamkeit geschenkt wird als denen, die er in den Tod riss. Von den Opfern ist hingegen wenig bekannt. Angemessen ist das natürlich nicht.
Doch was wäre ein angemessenes Gedenken? Ein Staatsakt wie in Frankreich nach dem Terroranschlag in Nizza? Forderungen danach gibt es bereits.
Ich glaube, ein angemessener Rahmen, ein würdiger Rahmen mit Reden, aber auch mit den Möglichkeiten von Gesprächen mit den Angehörigen der Opfer und vielleicht auch den Überlebenden, wenn sie wieder dazu in der Lage sind, wäre eine ganz gute Geste.
Die Politik diskutiert über die richtige Trauerkultur. Eine Diskussion, die vielleicht an der Realität der Betroffenen vorbeigeht. Opferverbände sagen, jetzt sei vor allem mehr praktische Hilfe nötig. Behördengänge, Anträge auf Schadenersatzzahlungen, für die traumatisierten Hinterbliebenen oft ein nicht zu bewältigender Kraftakt.
Sie müssen zum Teil noch Beerdigungen organisieren und sie werden mit der Frage konfrontiert, wie geht ihr eigenes Leben weiter, wie wird ihr eigenes Leben weiter finanziert. Mit den Angehörigen, mit denen ich mich unterhalten habe die letzten Tage, berichteten mir, dass sie persönlich noch keine staatlichen Entschädigungsleistungen bekommen haben.
Grund hierfür auch die unklare Gesetzeslage. Die Hinterbliebenen des Anschlags fühlten sich alleingelassen mit all dem. Barbara John kümmert sich bis heute um die Opfer des NSU. Sie weiß, wie wichtig vor allem unbürokratische Hilfe ist, in einer Situation, in der Trauer und Schock oft einfach lähmen.
Das bedeutet, man muss zu ihnen hin, man muss sie fragen. Es muss Leute geben, einen oder zwei, die täglich mit ihnen da sind oder täglich für sie da sind. Und zwar ohne Bürozeiten, ohne Geschäftszeiten, Tag und Nacht.
Genau das fehlt bisher. Entscheidend ist also wohl nicht ein Staatsakt, sondern ein aktiver Staat, der konkret hilft.
Mitten in Köln erstrahlt diese prachtvolle Moschee, die nun 2017 endlich offiziell eröffnet werden soll. Schon seit Jahren verzögert sich ihre Fertigstellung und die Baupannen stehen sinnbildlich für das angeschlagene Image der Institution, die hier ihren Sitz hat. Der türkisch-islamische Moscheenverband, DİTİB, steht seit langem in der Kritik, unter anderem, weil er enge Beziehungen zur AKP, der Partei des türkischen Präsidenten Erdogan, unterhält. Und nicht nur das. Jetzt stehen DİTİB-Mitglieder im Verdacht, im Auftrag der türkischen Regierung Anhänger des Predigers Gülen bespitzelt zu haben. Hier in Deutschland. Die Bundesanwaltschaft ermittelt. Norbert Hahn und Jens Eberl.
Eigentlich soll die Kölner Zentralmoschee erst im Laufe dieses Jahres eröffnet werden. Die ersten Besucher dürfen schon jetzt hinein. In einer Ausstellung sollen sie sehen können, was hinter den Mauern passiert. So wolle man Transparenz und Vertrauen schaffen, heißt es von dem Verein DİTİB, der die Moschee bauen lässt. Dieses Vertrauen kann DİTİB gut gebrauchen, denn die Vorwürfe gegen die religiöse Vereinigung wiegen schwer. Es geht auch um diesen Brief von der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Sie fordert die türkischen Konsulate in Deutschland auf, Einrichtungen zu melden, die der verfeindeten Gülen-Bewegung nahestehen.
Das erfüllt den Tatbestand der Spionage zulasten der Bundesrepublik Deutschland, weil befürchtet werden muss, dass die so gemeldeten Personen und Einrichtungen Repressalien der türkischen Republik ausgesetzt sind. Das kann unterschiedliche Formen annehmen. Es kann Druck auf Angehörige, die noch in der Türkei leben, geben. Es kann Verhaftung geben bei der Einreise.
Die Imame der DİTİB haben die Aufforderung aus Ankara offenbar sehr genau genommen. Die Bundesanwaltschaft prüft mindestens 3 Fälle, in denen die Prediger Berichte über Gemeindemitglieder an die Religionsbehörde Diyanet geschickt haben soll. DİTİB sagte heute nichts zu den Vorwürfen. Dabei veranstaltet der Verein gerade eine Pressereise nach Ankara, ausgerechnet zur türkischen Religionsbehörde Diyanet. Der Chef der Religionsbehörde kann die Kritik aus Deutschland nicht nachvollziehen. Mir kommt es sehr unvernünftig vor, dass unsere Religionsbeauftragten und die DİTİB der Spionage beschuldigt werden. Sie wollen doch nur unsere Bürgerinnen und Bürger vor diesem reaktionären, falschen Gedanken dieser Organisation schützen. Mit dieser Organisation meint er die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen. Der türkische Staatspräsident Erdogan wirft Gülen vor, hinter dem Putschversuch im Juli zu stecken. Seitdem verfolgt der türkische Staatsapparat die Anhänger seiner Bewegung, verhaftet Militärs, Lehrer, Journalisten, Polizisten. Sollen nun auch in deutschen Moscheen Gülen-Anhänger aufgespürt werden? Kritiker verdächtigen die DİTİB schon länger, mit dem türkischen Staat gemeinsame Sache zu machen.
Sie wird gelenkt, gesteuert und finanziert. Ja, die Imame werden ja bezahlt von der Republik Türkei. Und man muss dazu sagen, viele hochrangige Mitglieder des Bundesvorstandes der DİTİB haben beispielsweise Diplomatenstatus. Sie haben diplomatische Pässe, sind Staatsbedienstete. Insofern kann man nicht davon sprechen, dass das eine Religionsbehörde ist, sondern es ist ein politischer Arm der türkischen Regierung.
In Ankara werden bereits die nächsten Imame ausgebildet. Sie freuen sich auf Deutschland, sagen sie. Hierzulande aber steigt das Misstrauen. Kritiker sagen, der deutsche Staat habe zu lange weggesehen. Das müsse jetzt ein Ende haben.
Die Ermittlungen wegen Spionageverdachts beim Moscheenverband DİTİB kommentiert Isabel Shayani vom Westdeutschen Rundfunk.
Ich habe länger überlegt, welches Wort die Beziehung zwischen DİTİB und Deutschland am besten umschreibt. Das Wort lautet ungesund. Da schickt die staatliche Religionsbehörde der Türkei Beamte nach Deutschland, hunderte Imame und kann durchregieren. Von Ankara bis Aachen, von Istanbul bis Ingolstadt, dank DİTİB. Völlig ungesund. Das fiel lange Zeit nur den Experten unangenehm auf, aber mit Erdogan wurde es ein Problem, ein ungesundes Problem. Politisch gefährlich, vielleicht sogar brandgefährlich. Vor allem aber, und jetzt kommt ein neues Wort, für die Integration nachhaltig schädlich. Man kann doch nicht so tun, als sei man hier Mitglied einer demokratischen Zivilgesellschaft und gleichzeitig folgt man einem System, was Denunziation bei der Kommunikation ins Starterkit packt. Entweder wird man schizophren oder man hat's bald mit der Bundesanwaltschaft zu tun und genau da sind wir jetzt. Nach ungesund und nachhaltig schädlich komme ich zu meinem größten Wort, tragisch. Die Fernsteuerung der DİTİB ist für die Entwicklung der Muslime in Deutschland tragisch. Sie zeigt nämlich, dass die größte religiöse Minderheit im Land nach 60 Jahren Einwanderungsgeschichte immer noch keinen eigenen Hafen hat, keine eigenen Strukturen, kein deutscher Islam. Entweder die Saudis stecken Geld rein oder der türkische Staat lenkt selbst. Das macht so viel kaputt. Vor allem das Vertrauen der nicht-muslimischen Mehrheit. Das ist tragisch für unser Zusammenleben. Es kann nur eine Konsequenz geben. Die DİTİB muss sich von der türkischen Religionsbehörde lösen. Nur so kann sie deutschen Muslimen nützen und nicht schizophrene Spitzel züchten, die Ankara gehorchen. Das jetzt ist die letzte Ausfahrt. Sie müssen da raus.
Isabel Shayani kommentierte. Der frühere VW-Chef Winterkorn bleibt dabei. Er habe erst von den Abgasmanipulationen erfahren, nachdem sie von den US-Behörden aufgedeckt worden waren. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Riewer.
Winterkorn musste heute vor dem Abgasuntersuchungsausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen. Der frühere Konzernchef bestritt erneut, über die illegalen Praktiken informiert gewesen zu sein. Er war nach Bekanntwerden des Abgasskandals im Herbst 2015 als VW-Chef zurückgetreten.
Als stets gut informiert gelten VW-Manager innerhalb ihres Unternehmens. Doch Ex-VW-Chef Winterkorn beteuert auch im Untersuchungsausschuss, nichts von den Manipulationen gewusst zu haben, die ihn zum Abgang zwangen. Er verstehe selbst nicht, warum ihn niemand informiert habe. Die Abgeordneten unzufrieden.
Ich glaube, in weiten Teilen ist er hinter dem zurückgeblieben, was er wirklich weiß.
Im Ausschuss kann man nicht glauben, dass Winterkorn den Begriff Abschalteinrichtung erstmals mit Beginn des Skandals gehört haben will. Auch, dass er nach einer Rückrufaktion in den USA nicht stutzig wurde. Auf manche Nachfragen antwortet Winterkorn nicht wegen der Ermittlungen gegen ihn.
Die Frage ist aber schon, ob er damit der Verantwortung, die er als Vorstandsvorsitzender in der Zeit dieser Manipulationen trägt, gerecht geworden ist.
Winterkorn versichert, auch er selbst suche noch nach Antworten. Das Wichtigste heute sei gewesen, dass er seine Sicht der Dinge darstellen konnte.
Die britische Premierministerin May ist mit ihrem geplanten Brexit-Kurs beim Weltwirtschaftsforum in Davos auf Skepsis gestoßen. Bundesfinanzminister Schäuble sagte, das von May angestrebte Handelsabkommen mit der EU werde sehr schwierig. Weiteres Thema des Treffens war eine gerechtere Gestaltung der Weltwirtschaft. Der neue UN-Generalsekretär Guterres sagte, Manager dürften die Menschen nicht aus dem Blick verlieren. Die Globalisierung habe Gutes, aber auch Schlechtes gebracht. Die Europäische Zentralbank belässt die Leitzinsen auf dem Rekordtief von 0,0%. EZB-Präsident Draghi erklärte heute in Frankfurt zudem, dass auch das Anleihenkaufprogramm, mit dem die Inflation erhöht werden soll, fortgesetzt werde. Kritik vor allem aus Deutschland wies er zurück. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl.
Die Kritik entzündet sich an der anziehenden Inflation und daran, dass die Zinsen in den USA auch als Folge der Wahl Trumps nun wohl schneller und deutlicher steigen werden. Die Sorge wächst, die EZB könnte von der weltweiten Entwicklung abgekoppelt werden. In der Tat sind die Verbraucherpreise in Deutschland 2016 merklich angezogen. Einen regelrechten Sprung gab es im Dezember auf 1,7% Inflation. Im Euroraum dagegen bleibt die Rate mit 1,1% niedriger. Heißt, der Kaufkraftverlust ist in Deutschland tatsächlich besonders groß. Die Sparer verlieren angesichts der höheren Inflation bei Nullzinsen besonders viel. Draghis Antwort an die Deutschen lautete Geduld. Denn in anderen Euro-Ländern sei die Inflation noch zu niedrig. Zudem sei der Inflationsanstieg lediglich höheren Energiepreisen geschuldet. Die Meinungen unter Aktienanlegern dazu sind geteilt. Einig ist man sich, dass sich die Diskussion über den Kurs der EZB bald verschärfen wird.
Zu den Börsendaten. Der deutsche Aktienindex DAX ging nahezu unverändert mit 11.597 Punkten aus dem Handel. Der Dow Jones gab am Abend um 0,4% auf 19.732 Punkte nach.
Für die einen wird morgen ein Albtraum wahr. Die anderen dürften gut schlafen und voller Vorfreude sein auf das, was sich morgen hier auf der Mall in Washington abspielen wird. Um Punkt 12 Uhr mittags Ortszeit, High Noon also, wird auf den Stufen des Kapitols Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA vereidigt. Üblicherweise verwandelt sich bei solchen Anlässen die amerikanische Hauptstadt in eine riesige Partymeile, um die friedliche Machtübergabe zu feiern. Das wird es auch wieder geben. Aber diesmal mischen sich auch andere Töne darunter. Trump dürfte es egal sein. Er hat jedenfalls schon mal geübt, wie man als Präsident durch Washingtons berüchtigten Stadtverkehr kommt. Ina Ruck.
Im Autokonvoi durch die Hauptstadt. Vorbei an völlig überraschten Touristen. Am Mittag war Donald Trump in Washington gelandet. Sein erster Weg führte ihn quer durch die Innenstadt in sein eigenes Hotel. Dorthin hat er all jene zum Lunch geladen, die zu seinem engeren Unterstützerkreis zählen. Sein zukünftiges Kabinett, seine Berater, seine Vertrauten im Kongress. Draußen bereitet die Stadt sich vor auf den großen Tag. Die Hotels sind ausgebucht, plötzlich sind viele Trump-Fans in der Stadt. Ungewöhnlich im traditionell demokratisch wählenden Washington. Die Spaltung der Gesellschaft hat die Hauptstadt erreicht und die Trump-Fans sind in Feierlaune. Aber auch viele der Trump-Gegner sind extra angereist. Ich bin mit dem Flieger gekommen aus Seattle an der Westküste. Ich bin so wütend über die Art und Weise, wie er gewählt wurde und darüber, dass er die Krankenversicherung abschaffen will. Wir haben immer noch nicht aufgegeben. Wir wollen ihn stoppen, bevor er antritt. Mit ihm wird es schrecklich werden. Am linken Monument wird heute Abend ein großes Konzert die Inaugurationsfeiern eröffnen. Manche sind seit Mittag da, um einen guten Platz zu bekommen. Auch hier sind viele extra angereist. Wir wollten einfach etwas texanische Liebe für Trump herbringen. Mein Mann hat sich schon geärgert, dass wir unsere roten Trump-Kappen nicht dabei haben. Aber ich habe meinen roten Lippenstift. Endlich kümmert sich jemand um uns, um die Menschen. Es ist so wunderbar. Ich werde ganz emotional, wenn ich denke, dass er unser Präsident wird. Hoffentlich für 8 Jahre. Das offizielle Programm der Amtseinführung beginnt jeweils am Vortag mit diesem Ritual. Präsident und Vizepräsident in spe legen einen Kranz nieder am Mahnmal für den unbekannten Soldaten. Ab jetzt läuft die Uhr. Jeder Schritt der Amtseinführung ist vorgezeichnet. Morgen Mittag um Punkt 12 Uhr Ortszeit ist Donald Trump dann eingeschworen zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten.
Gemischte Gefühle also in Washington, aber nicht nur da. Auch bei uns fragen sich viele, was kommt da jetzt wohl auf uns zu? Denn nach wie vor ist der Politiker Donald Trump eine große Unbekannte. Und ab morgen wird sehr viel Macht ausgestattet. Sowohl in Bezug aufs Inland als auch aufs Ausland. Aber wie groß ist die Macht des Mannes, der an diesem Schreibtisch hier Platz nimmt eigentlich? Was Präsident Trump künftig alles können wird und was nicht? Kurz erklärt von Alexander Westermann.
Oh, say can you see by the dawn's early light?
Der US-Präsident hat die Macht, Kriegseinsätze zu befehlen, Terrorverdächtige ohne Prozess einzusperren und festzulegen, was als Folter gilt und was nicht. Vor allem dank des Authorization for Use of Military Force Act, dem Gesetz zur Genehmigung militärischer Gewalt aus dem Jahr 2001. Eine Reaktion auf die Anschläge des 11. September und für den Präsidenten eine Art Blankovollmacht für den Kampf gegen den Terror. Wie mächtig ist er abgesehen davon? Der Präsident der USA ist nicht nur Staatsoberhaupt, sondern auch Regierungschef und Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Das heißt, Chef von allen Ministerien, Behörden und Soldaten, insgesamt ungefähr 4 Millionen Staatsbediensteten. Und denen kann er sagen, wie sie zu arbeiten haben. Durch sogenannte Regierungsanordnung. Donald Trump könnte so beispielsweise Zölle für ausländische Unternehmen anordnen. Und zwar einfach so, nur mit einer Unterschrift. Einzige Bedingung für die Anordnung, sie müssen sich auf bestehende Gesetze beziehen und dürfen diesen und der Verfassung nicht widersprechen. Richtige Gesetze erlassen kann der US-Präsident allerdings nicht. Das kann nur der Kongress, das Parlament der USA. Und der hat auch das Haushaltsrecht, das heißt die Macht über das Geld für zum Beispiel den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Auch Recht sprechen kann der US-Präsident natürlich nicht. Das höchste Gericht der USA ist der Supreme Court, das Verfassungsgericht. Und das blockierte gerade erst im Juni eine Anweisung Obamas zur Einwanderung. Gericht, Parlament und Präsident kontrollieren sich also gegenseitig. Eine Art Sicherheitsmechanismus, der verhindern soll, dass eine der Institutionen zu viel Macht bekommt. Allerdings, im Kongress haben die Republikaner, also Trumps Partei, im Moment die Mehrheit. Sowohl im Abgeordnetenhaus als auch im Senat. Und für den Supreme Court kann der Präsident zusammen mit dem Senat Richter ernennen. Und zwar auf Lebenszeit. Eine dieser neuen Richterstellen kann Trump jetzt schon besetzen. 3 andere Richter sind aber auch schon um die 80 und eine Präsidentenamtszeit dauert 4 Jahre. Mit der Ernennung von konservativen Richtern könnte Trump Amerika über Jahrzehnte prägen. Ernennung im Supreme Court, die Mehrheiten im Parlament, die Macht der Regierungsanweisung und das Terrorgesetz machen Donald J. Trump also zu einem mächtigen Präsidenten. Und die alleinige Befehlsgewalt über den Nuclear Football, den Atomkoffer, hat er tatsächlich auch.
Verbale Sprengkraft hatten viele Aussagen von Donald Trump im Wahlkampf und das ging gleich zu Beginn seiner Kandidatur los, als er Einwanderer aus Mexiko verunglimpfte und dann versprach, er werde eine große Mauer entlang der mehr als 3000 Kilometer langen Grenze zum südlichen Nachbarland bauen. Dabei gibt es bereits auf weiten Strecken dieser Linie Mauer- oder Zaunanlagen, umgangssprachlich oder eher abschätzig Tortilla Wall genannt. Doch Donald Trump und seinen Wählern reicht das lange nicht. Sie würden diese Grenze am liebsten total hermetisch abriegeln, etwa zum Schutz vor illegaler Einwanderung. Und was denken Sie auf der anderen Seite dieses Zauns über den Machtwechsel? Peter Sonnenberg berichtet.
Puebla im Herzen Mexikos lebt von Touristen und von internationalen Firmen, die viel Geld ins Land gebracht haben. Hier sagt niemand mehr erstmal abwarten, was Trump wirklich macht. Denn seine Breitseiten gegen Mexiko sind längst reale Politik und zeigen Wirkung. Der Peso verliert nach jedem Trump-Tweet an Wert und das macht sich im Alltag bemerkbar. Die Tortilla, das wichtigste Nahrungsmittel, Benzin oder Autos sind schon spürbar teurer geworden. Trumps Aufruf an Autokonzerne, nicht mehr in Mexiko zu investieren, schürt Ängste, sowohl am Fließband als auch in den Chefetagen. Viele Konzerne bauen Autos in Mexiko, auch VW, Audi, BMW und Mercedes. Keiner davon will sich öffentlich äußern, nur die Arbeiter beim Schichtwechsel sind gesprächig. Die Krise wird noch viel schlimmer werden und viele von uns werden ihre Arbeit verlieren. Nein, die USA sind nicht der einzige Markt auf der Welt. Es gibt Lateinamerika, Asien und Europa. Wir müssen uns jetzt anstrengen und mit dem Rest der Welt Handel treiben. In Puebla hat Victor Flores einen Süßigkeitenladen. Zusammen mit seiner Frau Tanja verdienen sie gerade genug zum Leben. Aber wie die meisten Mexikaner haben sie in den USA Verwandtschaft, die ab und zu etwas Geld schickt. In Donald Trump sehen beide eine Gefahr für die Welt, aber auch von der eigenen Regierung halten sie nicht viel. Donald Trump ist für mich machtbesessen. Unglaubwürdig. Was noch? Er nutzt die Menschen aus. Das ist nicht tolerierbar. Er ist ein Rassist. Ich muss aufpassen, was ich sage. Unser Hauptproblem heißt Enrique Peña Nieto. Unser eigener Präsident, der ist Trump nämlich nicht gewachsen. Unsere Regierung hat bis jetzt schon nichts für ihr Volk getan. Trump ist da nur noch ein harter Schlag obendrauf. Ökonomen halten Trumps Anti-Mexiko-Politik für kurzsichtig. Mexiko ist der drittwichtigste Kunde US-amerikanischer Produkte. Kriselt hier die Wirtschaft, kriselt sie auch in den USA. Trump schwächt unsere Wirtschaft mit seiner Twitter-Politik. Ein schwaches Mexiko wird weniger in den USA einkaufen und für die Flüchtlinge werden die Vereinigten Staaten noch interessanter. Trump sollte lieber positive Tweets über uns schreiben, damit der Peso stabil bleibt, wir ein starker Handelspartner sind und weniger Menschen fliehen. Neue Flüchtlinge will Trump mit einer Mauer fernhalten und viele Lateinamerikaner aus den USA ausweisen. Leicht macht er es seinen Nachbarn nicht, sein Land zu mögen. Und dennoch werden die USA mit oder ohne Trump noch lange das Traumland vieler Mexikaner bleiben.
Und die Amtseinführung von Donald Trump können Sie morgen live hier im Ersten in einer Sondersendung ab 17.15 Uhr verfolgen. Zurück nach Deutschland. Schwerkranken Menschen soll der Zugang zu Cannabis erleichtert werden. Noch einmal Nachrichten mit Jens Riva.
Der Bundestag hat heute einstimmig einen Gesetzentwurf verabschiedet, wonach Ärzte schwerkranken Patienten künftig Cannabis auf Rezept verschreiben können. Arzneimittel mit der Droge sollen dann in Apotheken erhältlich sein und von den Krankenkassen bezahlt werden. Ziel ist auch, die Palliativversorgung zu verbessern. In dem westafrikanischen Land Gambia könnte sich ein neuer militärischer Konflikt anbahnen. Hintergrund ist, dass der im Dezember abgewählte Präsident Jammeh nicht bereit ist, sein Amt abzugeben. Deshalb sind jetzt Truppen aus dem Nachbarland Senegal in Gambia einmarschiert. Sie wollen dem neu gewählten Präsidenten Barrow die Amtsübernahme ermöglichen. Auch der UN-Sicherheitsrat in New York unterstützt den neuen Präsidenten. In Irans Hauptstadt Teheran ist ein 17-stöckiges Einkaufszentrum in Brand geraten und eingestürzt. Mindestens 20 Feuerwehrmänner werden seitdem vermisst. Die Rettungskräfte hatten offenbar alle Menschen aus dem Gebäude retten können, bevor sie selbst von dem Einsturz überrascht wurden. Die Ursache ist noch unklar. In Potsdam wird morgen das Museum Barberini im gleichnamigen Palais feierlich eröffnet. Gezeigt werden Ausstellungen zum Impressionismus und der klassischen Moderne. Bis Ende Mai sind mehr als 170 Werke zu sehen, darunter Arbeiten von Monet, Kandinsky, Warhol und Rodin. Außerdem sind Werke aus der DDR-Zeit ausgestellt. Für Besucher regulär geöffnet ist das Museum von Montag an.
Immer wieder wird Italien von schweren Erdbeben heimgesucht. Und immer wieder trifft es vor allem Mittelitalien. In den Abruzzen, im Gebirgsmassiv Gran Sasso d'Italia, dem großen Felsen Italiens, liegt der Bergort Farindola und abseits davon am Hang des Massivs das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano. Nachdem zuvor in der Nähe die Erde gebebt hatte, warteten die Hotelgäste gestern Nachmittag mit gepackten Koffern auf die Evakuierung, als eine gewaltige Lawine zu Tal rauschte. Sie riss das Haus aus den Fundamenten und begrub es unter Schneemassen, Geröll und Bäumen. Bis zu 30 Menschen hielten sich in dem Hotel auf. Es besteht wohl wenig Hoffnung, dass sie überlebt haben. Ellen Trapp berichtet.
Ein Vier-Sterne-Hotel auf 1200 Meter Höhe. Am Fuße des Gran Sasso. Ein Urlaubsparadies zu jeder Jahreszeit, zeigen hoteleigene Fotos. Was davon übrig ist? Die Wucht der Lawine hat die Anlage fast vollständig zerstört, um Meter verschoben. Noch immer werden viele Menschen vermisst. Zwei konnten gerettet werden. Einer von ihnen hat einen Hilferuf abgesetzt, erklärt dieser Mann. Gestern gegen 17.40 Uhr hat mein Freund mich angerufen. Er sagte, Hilfe, Hilfe, Hilfe, ruf alle an, hier ist die Situation schrecklich. Und das Hotel gibt es nicht mehr. Sein Hilferuf wurde wohl nicht ernst genommen. Deshalb habe es Stunden gedauert, bis ich die Rettungsmannschaft in Bewegung gesetzt habe. Es heißt sogar, die Hotelgäste hätten sich schon in der Lobby versammelt, weil sie darauf hofften, abreisen zu können. Die Staatsanwaltschaft Pescara ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Italiens Ministerpräsident Gentiloni zu Gast beim Krisenstab. Erdbeben und seit Jahrzehnten nicht dagewesene Schneefälle hätten die Region besonders in die Zange genommen. Von diesem Krisenstab koordiniert der Zivilschutz alle Aktionen von Militär und Rettungskräften. Seit gestern ist auch das Militär im Einsatz. Die Bergungsarbeiten kommen aufgrund der schwierigen Bedingungen nur schleppend voran. Mit jeder Minute schwindet die Hoffnung, noch jemanden lebend aus den Trümmern und Schneemassen bergen zu können. Der Zivilschutz befürchtet, das Wetter könnte die Arbeiten in den kommenden Tagen noch erschweren. Das Problem ist und bleibt der Schnee und die Lawinen. Außerdem wird es in den kommenden Tagen wärmer. Das erhöht die Lawinengefahr. Die Schneeschmelze könnte zu Überschwemmungen führen. Ob auch Deutsche unter den Opfern sind, ist noch nicht klar. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, man bemühe sich um rasche Aufklärung.
Und wir blicken aufs Wetter und fragen Claudia Kleidert, wie groß ist denn die Lawinengefahr bei uns im deutschen Hochgebirge?
Ja, Ingo, bei uns, vor allen Dingen auch in Österreich und der Schweiz, gibt es im Moment auch erhebliche Gefahr. Das heißt, vor allem nördlich des Alpenhauptkamms. Hier sieht man sehr schön, alles weiß, alles verschneit. Dann wird es am Wochenende noch häufig sonnig, sodass es möglicherweise auch viele wieder in die Alpen zieht. Aber nördlich des Alpenhauptkamms und auf dem Alpenhauptkamm selbst, da erhebliche Lawinengefahr oberhalb der Baumgrenze. Also auch dort ganz vorsichtig und nur auf den Pisten unterwegs sein. Ansonsten gibt es bei uns eine Zweiteilung immer noch und auch für die nächsten Tage. Im Norden Deutschlands dichte Wolkenfelder. In der Nacht vereinzelt daraus möglicherweise auch noch gefrierender Sprühregen. Im Süden ist es oft sternenklar. Örtlich aber bildet sich Nebel oder er verdichtet sich wieder. Und es wird wieder bitterkalt. Die Temperaturen gehen meist zurück auf Werte zwischen minus 4 und minus 16 Grad in höher gelegenen Tälern. Gerade auch der Mittelgebirge, dort wo der Wind fehlt, bis zu minus 25 Grad. Morgen Vormittag scheint dafür bei der Mitte und im Süden häufig die Sonne, gibt aber die typischen Nebelregionen, so Bodensee, Oberrhein, Hochrhein, wo es zum Teil auch neblig bleibt. Im Norden und Nordosten immer noch dichte Wolkenfelder. Vereinzelt kann es da gefrierenden Sprühregen geben. Die Gefahr ist am Nachmittag nicht mehr gegeben. Wenn dann was fällt, dann ist es halt zu warm. Das heißt, wenn dann etwas Sprühregen oder Nieselregen fällt, dann fällt er eben nur als Regen. Im Süden viel Sonnenschein. Meist löst sich der Nebel auf, kann aber nicht für alle Regionen garantiert werden. Im Dauergrau dann morgen Nachmittag gerade mal so minus 3 bis minus 5 Grad. Wenn die Sonne rauskommt, bis zu 6 Grad im Westen. Der Wind dazu ist meist nur schwach. Er dreht sich im Uhrzeigersinn um diese Hochachse, die genau über uns liegt. Und die nächsten Tage kommt dann erstmal wieder ein Wolkenband ein bisschen weiter nach Süden voran. Das gilt für den Samstag im Westen und Süden sehr sonnig. Nach eiskalter Nacht tagsüber bis 6 Grad im Westen. Sonntag nur im Norden ein paar dichtere Wolkenfelder. Sonst scheint die Sonne häufig. Es bleibt dabei nachts sehr kalt, tagsüber knapp über Null.
Claudia Kleinert, vielen Dank für diese Aussichten. Das war's von uns. Jetzt folgt das Satire-Magazin Extra 3 und um 0.30 Uhr meldet sich Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder für Sie da in der Halbzeitpause der Bundesliga-Partie, dann Freiburg gegen Bayern. Bis dahin, tschüss.